Warte mal, ich suche gerade noch kurz einen Stift und kruschte hier rum. Sepp, bevor du deinen...
Ich schreibe das alles auf meine Feedback für Fred-Liste.
Ja, vorher kruschteln.
Genau.
Montagmorgen Energie mitbringen.
Geht gar nicht. Okay, sei mal proaktiver.
Bin ready.
Okay, let's go.
Ich bin Sebastian Klein und ihr hört den Podcast Fühlungsqualitäten. Ich suche Führungskräfte, die nicht nur Antworten haben, sondern auch Fragen. Mit diesem Satz haben wir Menschen eingeladen, ihre echten Führungsfragen mit uns zu teilen. Und eine dieser Fragen kam von Nicole.
Nicole Weidner, mein Name. Ich bin Associate Partner bei einer IT- und Projektmanagement-Beratung.
Nicole arbeitet in einer Beratung mit rund 70 Mitarbeitenden. Viele ihrer Mitarbeitenden arbeiten in Projekten bei KundInnen.
Das heißt, für Feedback, für Bewertung meiner Mitarbeiter bin ich häufig auf die Informationen aus zweiter Hand angewiesen, wenn man es mal so sagen kann, also aus Feedback vom Kunden selber, weil man natürlich regelmäßig den Mitarbeitern Feedback geben möchte und aber nur eingeschränkten Zugang dazu hat, was die Mitarbeiter tatsächlich in ihrem Arbeitsalltag tun und machen und ich dort eben nicht direkt dabei bin.
Und Ihre Frage ist jetzt ganz konkret, wenn das meiste Feedback aus zweiter oder dritter Hand kommt, wie gerecht kann dieses Feedback überhaupt sein? Darüber spreche ich heute mit zwei Menschen, die sich sehr intensiv mit Feedback-Kultur beschäftigt haben und immer noch beschäftigen, nämlich mit Elena Lange und Frederik Fleischmann. Schön, dass ihr da seid. Wir drei kennen uns schon eine Weile und soweit ich weiß, seid ihr beide wahrscheinlich so mindestens 10 Jahre mal in diesem ganzen Space Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Selbstorganisation, Feedback-Kultur und so weiter unterwegs. Insofern freue ich mich sehr, mit euch beiden jetzt gleich ein bisschen tiefer in diese Frage einzusteigen.
Hallo Sebastian, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und über dieses Thema Feedback reden kann, was mir auch sehr am Herzen liegt, was so wichtig ist für eine gelingende Zusammenarbeit. Das wird ein spannender Case, den wir da heute bearbeiten können.
Ja, ich freue mich auch und ich habe gerade mal im Kopf gekramt und du hast recht, es sind ziemlich genau bei mir 10 Jahre. April 2016 habe ich bei einer selbstorganisierten IT-Beratung angefangen und da haben wir auch zusammen, wir drei an einem Ort in 3 verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet und ich habe euch ganz viel gefragt, auch zu dem Thema Feedback. Das war nämlich meine erste Aufgabe, dass ich einen Feedback-Prozess einführen sollte. Und da weiß ich wirklich noch, dass ich zu Sebastian gegangen bin und habe gefragt, wie habt ihr das bei Blinkist gemacht? Ich habe keine Ahnung, es kann doch nicht so schwer sein und wurde dann eines Besseren belehrt, dass das echt ganz schönes Brett ist.
So, dann gucken wir uns diese Frage doch mal ein bisschen genauer an. Nicole fragt sich, ob sie ihren Mitarbeitenden mit ihrer Bewertung gerecht wird. Ich finde, das ist ein sehr verständlicher und löblicher Impuls. Ich habe mich allerdings, als ich diese Frage gesehen habe, hatte ich selber ein paar Fragen. Nämlich einerseits, ist Gerechtigkeit eigentlich das richtige Ziel von Feedback? Und dann vielleicht noch ein bisschen einen Schritt zurückgetreten. Ich glaube, hier werden 2 Sachen zusammengeschmissen, nämlich Feedback und Leistungsbeurteilung. Und ich fände es spannend, wenn wir erstmal uns angucken, was sind das eigentlich für Konzepte, was ist auch der Unterschied, dass wir das vielleicht erstmal so ein bisschen entpacken, bevor wir uns dann die einzelnen Teile dieser Frage genauer angucken.
Du hast vollkommen recht, das wird oft auch in Organisationen durcheinander gewürfelt. Mal wird von Feedback gesprochen und eigentlich meint man eine Leistungsbeurteilung. Und ich würde sagen, eine Leistungsbeurteilung ist wirklich ein formaler Akt, der auch Konsequenzen hat. Da hängt dann sowas dran wie eine Beförderung, wird ein Bonus gezahlt, wird das Gehalt erhöht und so weiter. Und oft hat man da dann auch sehr klare Kriterien, an denen man das irgendwie versucht zu messen, ob jetzt zum Beispiel das nächste Senioritätslevel erreicht wurde. Und Feedback ist für mich etwas, was ein bisschen im besten Fall mehr auf Augenhöhe stattfindet, wo ich einfach mit meinem Gegenüber, sei es als Führungskraft, sei es als Teammitglied, meine Perspektive auf die Zusammenarbeit teile und eigentlich auch mit so einer Haltung dran gehe, ich teile mit dir einfach meine Wahrnehmung von unserer Zusammenarbeit und wir gucken dann einfach mal, ob wir das irgendwie übereinander bekommen und lade dich auch dazu ein, dass du deine Wahrnehmung teilst. Und da ist das Ziel, finde ich, nicht so sehr Gerechtigkeit, sondern eher Nützlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Also kommen wir irgendwie auf den gleichen Nenner und finden wir Lösungen, dass einfach unsere Zusammenarbeit am Ende freudvoller und produktiver wird.
Und vielleicht, um da kurz noch dran anzuschließen, also wäre eine Unterscheidung vielleicht auch zu sagen, Feedback ist ja für mich, der das Feedback bekommt. Na, da geht der Impuls von mir aus, ich möchte was hören. Und Bewertung kommt eher von, oder Leistungsbeurteilung eher von der anderen Seite. Würdest du das so mitgehen oder wie würdest du das?
Genau, also ich glaube, bei der Leistungsbeurteilung spielt wirklich auch die Hierarchie noch eine größere Rolle. Und bei dem Feedback, wie gesagt, im besten Falle haben wir nicht einen Feedback-Prozess in der Organisation, der auch eine Einbahnstraße ist. Deswegen würde ich auch sagen, wenn ich eine lebendige Feedback-Kultur haben will, dann führe ich so ein Gespräch auch, dass die andere Person weiß, sie gibt mir auch gleich Feedback. Dann habe ich eben auch mehr Augenhöhe. Und ja, bei der Leistungsbeurteilung ist es wirklich in eine Richtung.
Ich würde vielleicht sogar noch eine dritte Kategorie aufmachen wollen. Neben Leistungsbeurteilung und Feedback würde ich gerne noch das Konfliktgespräch einmal hier in die Runde bringen, weil das, glaube ich, auch ein wichtiger Teil ist von menschlicher Interaktion, gerade am Arbeitsplatz. Und ich finde, es hat auch nochmal eine Veränderung, wenn ich mit einer großen Emotionalität reingehe in ein Gespräch. Dann ist das ein Indiz, dass ich vielleicht gar nicht so ein klassisches Feedback habe im Sinne von, ich erzähle dir, wie ich die Zusammenarbeit mit dir wahrnehme und ja, mach daraus, was du willst, sondern dass ich vielleicht wirklich ein bisschen geladen bin, ein wichtiges Anliegen habe, eine gewisse Emotionalität mitbringe. Und dann finde ich es ehrlich gesagt auch fair, auch dem Gegenüber, das auch so zu benennen als Anliegen, vielleicht sogar als ein Konfliktgespräch, weil es dann auch ein bisschen anderes Framing braucht. So ein Feedback kann ich mal geben, brauche nicht unbedingt sofort eine Resonanz vom Gegenüber. Die Person macht dann damit, was sie will. Beim Konfliktgespräch brauchst du dann mehr Raum für Dialog, für ein Miteinander Perspektiven austauschen. Wie blicke ich darauf? Was ist bei dir angekommen? Wie geht es dir damit, wenn du das hörst. Also vielleicht brauchst du sogar, wenn es eine sehr geladene Situation ist, sogar eine dritte Person, die hilft, dass alle gut gehört werden. Und da wäre es einfach gut, das zu unterscheiden. Leistungsbeurteilung auf der einen Seite, Feedback und eben dann am anderen Ende des Spektrums Konfliktgespräch.
Absolut. Ich würde auch noch ergänzen, dass deswegen vielleicht auch das Feedback teilweise so verbrannt ist oder als Fake wahrgenommen wird, weil ganz, ganz oft jemand sagt, ich möchte dir mal ein Feedback geben und eigentlich, ja, haben wir einen Konflikt oder ist es irgendwas, wo ich wirklich möchte, dass die Person ihr Verhalten ändert und nicht, hier ist ein Angebot und ob du es annimmst, ist ja deine Sache. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass wir gut daran tun, Klarheit zu schaffen, wo auf diesem Spektrum sind wir eigentlich.
Für mich ist das eigentlich schon eine kleine Formulierung. Das ist einfach nur eine andere Einstiegsfrage von, ich habe hier ein Feedback, möchtest du es hören, hin zu, du, ich habe hier ein wichtiges Anliegen, wann können wir denn darüber sprechen? Und dann behalte ich so ein Stück weit die Verantwortung dafür, das auch zu klären und schiebe das nicht so rüber zur anderen Person.
Ich kann mich da sehr gut andocken, weil ich selber vor ein paar Jahren mal so ein bisschen peinlich mich ertappt gefühlt habe. Ich hatte tatsächlich auch eine Konfliktsituation im Team und habe dann immer wieder gesagt, ich möchte Feedback geben und die andere Person will das nicht hören und wurde dann von einer Mediatorin darauf hingewiesen, was du da hast, ist kein Feedback, das ist Kritik. Du möchtest jemand anderen kritisieren und das ist was ziemlich anderes. Ne? Weil wenn es wirklich ein Feedback gewesen wäre, dann wäre es mir auch egal gewesen, ob die andere Person das hören will. Da das aber eine Kritik war oder wie du jetzt vielleicht sagst, ein Anliegen, das mir wichtig war, ich möchte, dass die Person sich das anschaut und dazu auch was sagt, macht es dann keinen Sinn, es als Feedback zu verpacken. Ne? Weil dann tue ich so, als wäre es so ein Geschenk, obwohl es eigentlich in dem Fall wirklich einfach eine Kritik war. Ja, und ich glaube, wir berühren hier gerade schon einen Punkt, den halt viele Organisationen, die jetzt eher in dem Spektrum, wir wollen irgendwie menschenzentriert und stärkenbasiert sein, halt haben. Man will ja Harmonie, man will ja, dass es immer gut läuft, man will ja eigentlich keine Konflikte und will nicht, dass es ständig Kritik gibt. Deswegen ist natürlich auch der Impuls da, dann vielleicht was als Feedback zu verkleiden, was eigentlich eine Kritik ist und eigentlich vielleicht auch eine Beurteilung. Und das nehmen wir mal als Brücke vielleicht, um zu diesem wichtigen Thema Leistungsbeurteilung zu kommen. Das hatten wir eben gesagt, das ist ein wichtiger Teil dieser Frage. Und klar, bei Leistungsbeurteilung, da geht es um Beförderung, da geht es auch um Geld, da geht es um na, Gerechtigkeit, ist da ein wichtiges Thema. Und das scheint ja wirklich auch Nicoles eigentliches Dilemma zu sein. Also sie kriegt Informationen aus dritter Hand und soll die dann nutzen, um ihre Mitarbeitenden so einzuordnen, na, und dann hängen nachher Gehalts- und Beförderungsentscheidungen dran. Das klingt für mich herausfordernd, gerade wenn man die Informationen eben aus dritter Hand bekommt. Und da wollte ich euch beide jetzt mal fragen, basierend auf euren Erfahrungen, also wie kann in so einem Kontext oder wie kann generell eine faire Leistungsbeurteilung aussehen?
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Frage von Nicole gesehen habe, weil ich mich sofort reinversetzen konnte. Ich habe in einer IT-Beratung gearbeitet und da ging es genauso nach einer Senioritätsmatrix und dass wir Menschen verorten sollten und auch da das Feedback eben von Kollegen aus dritter Hand kam. Und ja, man kann eigentlich nur sich dem so ein bisschen annähern und sein eigenes Bild und Nicole sagt ja, sie hat nicht so viel Berührungspunkte. Ich würde sagen, aber auch wenige Berührungspunkte und wenige Beobachtungspunkte können da schon helfen, um das Bild, was man dann eben von Dritten bekommt, mit seinem eigenen Bild abzugleichen. Und mir hat es immer sehr geholfen, einfach diese Unsicherheit transparent zu machen und nicht als Schwäche zu verkaufen, sondern einfach als Haltung und sagen, ich habe nicht alles gesehen und trotzdem ergibt sich für mich ein mehr oder weniger klares Bild, mit einer großen Offenheit dann in dem Gespräch auch zu sagen, und ich höre mir auch natürlich deine Perspektive an und wie du die Situation wahrgenommen hast, wenn du jetzt konfrontiert wirst mit Beobachtungen oder vielleicht sogar Urteilen von Dritten. Und ganz konkret würde ich Nicole, glaube ich, empfehlen, die Gespräche so aufzubauen, dass sie erstmal damit anfängt, die Person einzuladen, eine Selbsteinschätzung abzugeben. Also wie habe ich das letzte halbe Jahr auf dem Projekt wahrgenommen? Welches Senioritätslevel würde ich mir derzeit selber geben? Und dann eben die eigenen Beobachtungen daneben zu legen und die von Dritten. Und ja, dann in dem Bewusstsein, das am Ende final zu bewerten, dass man sagt, okay, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen alle Kriterien, die da waren und alle Beobachtungspunkte übereingebracht und komme jetzt zu der Entscheidung, wohl wissend, dass wir jetzt nicht die Wahrheit oder ja das genau richtige Ergebnis irgendwie treffen können. Es kann immer nur eine Annäherung sein. Und ich glaube, das zum Ausdruck zu bringen, dann können sich alle schon ein bisschen mehr entspannen.
Und ist denn auch Teil dieses Prozesses, dass dann, also du hast es ja gerade beschrieben, ich als Führungskraft gebe meine Einschätzung, hole dann noch die Datenpunkte von extern dazu. Würde man dann auch nochmal die Person, die das Feedback bekommt, das ein bisschen reflektieren lassen, zu sagen, wie habe ich diese Situation wahrgenommen, wo jemand, sagen wir mal, eine Kunde, Kundin, mich jetzt so und so eingeschätzt hat? Also wäre das auch Teil dieses Prozesses?
Ja, wir haben das schon gemacht. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, weil wenn es jetzt um Gehalt geht, dann hat die Person natürlich auch, und es geht um Kritik, irgendwie einen guten Grund, anders zu argumentieren. Also das ist nicht so, dass es bei uns immer zu zufriedenen Ergebnissen und alle hatten sich lieb geführt hat. Ja.
Und ich glaube, das ist auch an der Stelle nicht das Ziel. Also wenn man jetzt die Frage für eine Führungskraft beantwortet, dann ist das ja genau das Dilemma, vor der sie steht. Ja? Etwas letztlich eine Wirklichkeit, eine Person in eine Bewertungsmatrix zu packen, wo man ja nie der Wirklichkeit komplett gerecht werden kann. Und ich glaube, es gibt sozusagen so zwei Pfade, die man gehen kann. Das eine ist natürlich diesen ganzen Prozess noch mehr zu optimieren, zu gucken, in welchen regelmäßigen Routinen machen wir das, zum Beispiel halbjährlich, von wem sammeln wir das Feedback ein, vom Key-Account-Manager, vom Kunden, von der Person selbst und das eigene beobachtete Feedback. Welche Bewertungsdimensionen legen wir an? Welche Entwicklungsstufen gibt es? Also das ist diese ganze strukturelle, prozessuale Seite. Und ich glaube, es gibt irgendwann auch diese Grauzone, hast du es gerade genannt, wo man selber als Führungskraft auch sich, glaube ich, eingestehen muss, Moment, die eine objektive Wahrheit werde ich nicht hinkriegen. Die kennt niemand. Die kennt übrigens auch nicht die bewertete Person, ja, sondern irgendwann ist es dann meine Führungsverantwortung, unter den Datenpunkten, die ich habe und mit den Informationen, die mir vorliegen, auch dieses Unentscheidbare zu entscheiden. Ne? Und ich glaube, wenn ich da mit einer gewissen Haltung reingehe, das ist also das zweite neben dem strukturellen Teil, eine Haltung von, okay, ich kann die Wahrheit nicht abbilden. Ich maße mir auch nicht an, die einzig objektive Wahrheit abzubilden. Und trotzdem ist es hier gerade mein Job, sozusagen in diese Kategorisierung die Entscheidungen zu treffen, die ich gerade treffen kann. Ich glaube, das gibt auch eine neue Form von Augenhöhe, weil es auch nicht ganz so übergriffig wird im Sinne von, du bist aber in dieser Kategorie, sondern mit den Informationen, die mir gerade zur Verfügung stehen, mit dem Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, komme ich zu diesem Urteil im Moment. Und wir reden in einem halben Jahr wieder und dann können wir weiterschauen. Ist vielleicht manchmal noch effektiver als noch eine sechste Bewertungsdimension oder eine siebte oder eine achte noch dazu zu legen, sich auch einfach bewusst zu werden, dass so ein Graubereich immer existieren wird.
Ja, ich habe dazu auch noch einen Gedanken, weil ich einerseits finde ich diese klaren Kriterien, ich weiß, woran ich gemessen werde und ich weiß, was auch Erfolg ausmacht, finde ich wichtig. Also und ich habe das zum Beispiel in meinem allerersten Job war das ganz extrem so. Als Managementberater gab es immer ganz, ganz klare Kriterien, an denen man gemessen wurde für die nächste Beförderungsstufe. Und dann hat man sehr oft sehr hartes Feedback auch zu bekommen. Also das war so ein Umfeld, wo alle gewohnt waren, immer die Besten zu sein. Und dann auf einmal konnten nur noch wenige die Besten sein. Das heißt, extremer Leistungsdruck. Und was mir da gefehlt hat jetzt in diesem Fall, war wirklich diese Einordnung zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Wir haben jetzt nicht irgendwie deine DNA sequenziert und eingeschätzt, ob du leistungsfähig bist oder so, sondern dass das halt der Versuch war, basierend auf halbwegs brauchbaren Daten einzuschätzen, wer sind gerade die, die am meisten diesen Anforderungen entsprechen. Also das hat mir damals als Berufseinsteiger ehrlich gesagt gefehlt. Das hat sich sehr angefühlt wie so eine absolute Einschätzung. Und entweder man war halt dann einer der Besten oder man war irgendwie nur Mittelfeld oder sogar noch schlechter als das, um Gottes Willen. Deswegen würde ich da plus eins zu Frederik. Ich glaube, diese Klarheit zu haben, wir bilden hier nicht die Realität ab, sondern wir versuchen einfach eine Bewertung vorzunehmen und versuchen es, soweit es geht, da auch Objektivität reinzubringen, aber wissen, dass es letztlich eine Illusion ist, finde ich gesünder.
Ein Teil guter Führung, der aus meiner Sicht sehr unterschätzt wird, ist Selbstführung. Ich glaube, nur wer Klarheit über die eigenen Ziele und Prioritäten hat, kann auch anderen Menschen Klarheit bringen. Vor ein paar Jahren habe ich einige Stunden am Whiteboard verbracht und versucht, alles, was ich über das Thema Selbstführung weiß, in ein Schaubild zu überführen. Herausgekommen ist das Clarity Canvas. Kein einfaches Tool, sondern ein ganzes System, das dir dabei hilft, dein ganzes produktives Leben zu überblicken und danach auszurichten. Mein Leben hat das ein kleines bisschen verändert. Heute ist das Clarity Canvas Teil unserer Tool-Plattform 9 Spaces. Und für ein paar Wochen darf ich das Clarity Canvas jetzt kostenlos rausgeben. Mit dem Code Sebastian100, Sebastian in Großbuchstaben, wartet außerdem ein besonderes Angebot auf dich. Alle Infos auf 9spaces.de/Sebastian. 9 als Zahl geschrieben. Vor kurzem habe ich im Newsletter für Neues Arbeiten über KI geschrieben und darüber, dass wir vorsichtig sein sollten, wie wir sie nutzen. Natürlich ist jeder von uns irgendwann irgendwie bei Claude oder ChatGPT unterwegs, um zu recherchieren, Gedanken zu sortieren, ein Bild zu erstellen oder einfach nur, um eine alberne Frage zu beantworten. Aber mir ist wichtig, dass du KI bewusst einsetzt. Dirk von Gehlen und Franz Himsel haben nun darüber ein ziemlich kluges Buch geschrieben. Es heißt, wie KI dein Leben besser macht. Und das Beste, ihr müsst es gar nicht lesen, ihr könnt es einfach hören. Das Buch gibt's überall da, wo es Hörbücher gibt. Audible, Spotify, Apple Books und so weiter. Produziert wurde das Ganze übrigens von Colo Media, der Audioverlag, der auch diesen Podcast mit uns macht. Hört doch mal rein.
Ich habe übrigens nochmal, damit es auch so ein bisschen spürbarer wird, nochmal einen kleinen Soundfile mitgebracht, was ich euch mal vorspielen wollte. Und ich glaube, dadurch wird relativ klar, dass man sich irgendwie die Wirklichkeit die ganze Zeit selber zusammenbastelt und es so die eine Wirklichkeit vielleicht gar nicht gibt. Und zwar spiele ich das mal ab und hört mal ganz genau zu. Okay, ich sehe hier schon in euren Gesichtern so ein bisschen so einen Stirnrunzeln. Und Moment, was habt ihr gehört? Ich spiele es nochmal, hört mal ganz genau hin, was ihr da hört, ja? Okay. Wahrscheinlich habt ihr nicht so richtig was verstanden, ne?
Nein, ich
löse mal auf.
Soll ich mal eine Interpretation oder ist das nicht hilfreich?
Ja, gerne. Sag mal, was hast du
gehört? Also für mich ist es irgendwie so eine Mischung aus Vogelgezwitscher und Pferdewiehern, aber als wäre das so verzerrt. Das
ja, okay. Ist es nicht? Kann es sein. Ist es deine Wirklichkeit? Du warst sie ja selber. Meine Wirklichkeit, I think Brexit was a really terrible idea. Hört nochmal hin. Ich spitz nochmal ab.
Ja, jetzt höre ich es auch.
Und plötzlich hört man es, ne? Und das zeigt doch wieder, wie man so irgendwie, wenn man den entsprechenden Kontext hat, plötzlich Sachen versteht, die man vorher nicht verstanden hat, je nachdem, wie man geprägt ist. Es gibt zig Studien, die darauf hinweisen, welche Herkunft habe ich, welche sozialisierten Normen habe ich. Plötzlich verstehe ich Sachen. Und die eine Person wird vielleicht sagen, ja, ich höre da Vogelgezwitschern. Und die nächste Person sagt, ich höre, I think Brexit was a really terrible idea. Ja, und wer hat da jetzt recht? Also es ist halt immer so eine Frage nach Kontext. Es gibt da nicht die eine Wahrheit.
Da habe ich auch noch ein sehr schönes Beispiel aus meiner Anfangszeit in der Beratung. Da wurde mir gesagt, ich sollte strategischer arbeiten und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was die Person damit meint, habe mich aber einfach nicht getraut nachzufragen, weil ich so dachte, das muss ich ja wissen, das weiß ja jeder. Und im Nachhinein kann ich jetzt darüber schmunzeln, aber ich weiß, dass mich das total beschäftigt hat und ich echt so gegoogelt habe, wie arbeitet man strategischer?
Ja, und ich glaube, dass da ja auch wieder die Haltung entscheidend ist. Also ist mein Feedback oder Kritik in dem Fall vielleicht eher, geht es darum, einfach nur dich abzuwerten und mich, also zu sagen, ich bin hier der große Stratege und du raffst es einfach nicht. Oder geht es darum, dir wirklich zu helfen, dich weiterzuentwickeln. Ja, und dann müsste ich mir die Mühe machen zu sagen, so Mensch, was genau habe ich denn an deinem Verhalten beobachtet, wo ich dir einen Tipp geben könnte, was du noch anders machen könntest.
Ich finde übrigens, dass das genau für den Fall von der Nicole vielleicht sogar der entscheidende Kniff ist, den ich noch mitgeben würde. Neben dem rein Prozessualen und neben der inneren Haltung, wie ich in so ein Leistungsbewertungsgespräch gehe, genau diese Unterscheidung zwischen Beobachtung und Bewertung, weil sie ja aus zweiter oder dritter Hand die Resonanzen einsammelt Und da ist es, glaube ich, Gold wert, sozusagen nicht nur die Bewertung dieser Menschen einzusammeln, die ja durch alle möglichen Filter gegangen sind. Ja, was ist strategisches Arbeiten für die eine oder andere Person?
Das Problem ist ja auch, dass man nicht nochmal fragen kann. Ja, die dritte Person, die irgendwo in irgendeinem Formular was eingetragen hat, die ist in dem Gespräch nicht dabei. Und dann führt es ja dazu, dass Nicole jetzt mit ihrem Gegenüber da sitzt und bei einer Bewertung, jemand war vielleicht nicht professionell oder was da auch immer steht, dann kann sie ja auch nur sagen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was die Person damit meint. Und alle gucken sich doof an. Und dann kommt, glaube ich, dieses diffuse Gefühl, was sie auch beschreibt, dass es irgendwie nicht fair ist und dass man sich total unwohl fühlt. Wenn da jetzt aber die Situation genau beschrieben ist, dann kann das Gegenüber sagen, ja, stimmt, ich bin dem Kunden in dem Gespräch ein paar Mal in die Parade gefahren und war da vielleicht sehr selbstbewusst in meinem Auftreten. Oder ich habe vielleicht in dem Gespräch gar nichts gesagt, das stimmt schon. Das würde ich sagen, wäre wahrscheinlich eine gute Regel für deren Prozess, dass man sagt, jede Bewertung muss irgendwie mit einer Beobachtung verknüpft sein.
Ja, und die Eselsbrücke, an der man sich so ein bisschen festhalten kann, ist, welches Verhalten könnte eine Kamera beobachtet haben? Und eine Kamera kann nicht strategisches Arbeiten oder Zuverlässigkeit oder gute, schlechte Leistungen beobachten. Die kann konkretes Verhalten beobachten.
Ich fände es gut, jetzt nochmal ganz rüber zu wechseln zu dem Thema Feedback. Also wie bin ich eigentlich eine gute Feedbackgeberin? Was sind so die Herausforderungen und wie kriege ich es hin zu einer guten Feedbackkultur, was ja viele Firmen und viele Organisationen wollen? Wie kriege ich es hin, als Führungskraft dazu beizutragen? Da habt ihr bestimmt ein paar gute Gedanken mitgebracht.
An der Stelle würde ich, glaube ich, erstmal damit anfangen, dass gutes Feedback ist, was überhaupt stattfindet. Also, dass man miteinander in Kontakt geht, dass man anfängt, miteinander zu reden. Und ich glaube, viele Leute haben aus so einer Harmoniesehnsucht tatsächlich viele Vermeidungsstrategien entwickelt, überhaupt in Feedback zu gehen. Also, ich nenne das ganz gerne so trügerische Harmonie. Oder auch manchmal desaströses Wohlwollen. Also wenn man so wohlwollend ist und man, ach, wir haben uns alle lieb und wir wollen ja Harmonie und so, dass man gar keine Konflikte mehr ausspricht. Oder auch Feedbackwünsche, Resonanzen, wie es einem mit etwas geht. Und ich glaube, dass das nicht lange hält, sondern dass die Themen, die man dann unter den Teppich kehrt, irgendwann anfangen zu schimmeln und zu stinken. Und man dann eben die Harmonie, mit die man sich so sehr wünscht, gar nicht erreicht. Deswegen ist es an der Stelle die hilfreichere Strategie, in eine lebendige Harmonie statt eine trügerische Harmonie zu gehen. Also sich Routinen zu geben oder wirklich auch Priorität in diese Feedback-Gespräche reinzugehen, Themen anzusprechen, sie zu klären, nicht unbedingt sich danach einig zu sein, aber zumindest es mal ausgesprochen zu haben. Und meine Erfahrung ist ganz, ganz oft, wenn ich auch mit Teams Feedback-Prozesse moderiere und die anleite, dass es gar nicht so wichtig ist am Ende, welche konkrete operative Vereinbarung daraus geschlossen wird, wie man jetzt künftig anders arbeitet oder ob man in CC genommen wird in der Mail oder nicht, sondern das ist wirklich der Großteil, wo ich den Eindruck habe, im Raum setzt sich eine gewisse Ruhe ein, ist meistens, wenn die Sachen erstmal einmal ausgesprochen sind. Und wenn man dann mitgekriegt hat, die andere Person hat es gehört, wie es mir damit geht. Die muss gar nicht mal unbedingt einverstanden sein. Die kann auch immer noch die Welt anders sehen. Aber wenn ich es mir mal so ein bisschen von der Seele reden konnte. Und das ist dann, finde ich, diese belastbare oder lebendige Harmonie, wo ich mich traue, in diese Feedbackgespräche zu gehen. Und damit das gelingt, damit dann diese Ruhe einkehrt, finde ich, gibt es noch einen Teil, den ich gerne dazu sagen möchte. Weil das ist ein Stück unwahrscheinlich, wenn ich in ein Gespräch gehe. Ich habe mich jetzt endlich zum Termin durchgerungen und ich gehe in dieses Gespräch. Und jetzt leder ich so meine Kritik weg, mein Feedback, warum die andere Person sich falsch verhalten hat. Ich glaube nicht, dass dann diese Ruhe einkehrt, sondern was es, glaube ich, braucht, ist so eine Mischung aus Aufrichtigkeit und Wohlwollen. Das ist der Radical Candor-Ansatz von Kim Scott, dass ich in einer großen Aufrichtigkeit da bin, aber auch in einem Wohlwollen, dass ich der anderen Person damit vielleicht das Bild gebe, wie ich es gerade wahrnehme, dass ich grundsätzlich mit der Person gut zusammenarbeiten möchte, dass ich zu einer Klärung beitragen möchte. Wenn ich ganz ohne Wohlwollen, aber nur mit Aufrichtigkeit reingehe, dann wird es wahrscheinlich eher verletzend und wird eher zu einer Trennung führen und wird die Situation nicht verbessern.
Hast du einen Tipp, wie ich das prüfen kann für mich? Also woran merke ich, ob ich in dieser Haltung bin, der anderen Person wirklich Gutes zu wollen?
Ja, also für mich ist es tatsächlich so eine Art Mantra geworden in diesem Satz, ich bin okay, du bist okay. Und wenn ich den nicht bejahen kann, wenn ich in so ein Gespräch gehe, Ja, und das heißt nicht jedes konkrete Verhalten, aber so grundsätzlich mein Gegenüber ist okay und ich möchte mein Gegenüber sehen mit ihren Anliegen und Wünschen und wie sie auf die Situation geguckt hat. Wenn ich schon vor dem Gespräch merke, ich möchte überhaupt gar nicht hören, wie die andere Person, was sie dazu zu sagen hat, dann sollte ich vielleicht lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen und nochmal durchatmen.
Und ich muss dazu sagen, also ich habe wirklich selber schon viel Feedback bekommen und gegeben, habe schon sehr vielen Leuten erzählt, dass es extrem wichtig ist und immer zu wenig gemacht wird. Und muss aber auch sagen, dass ich immer noch das prokrastiniere. Also Feedback ist für mich immer noch was, wo ich jetzt mich immer wieder selbst dabei ertappe zu denken, so, oh, eigentlich habe ich dafür gerade keine Zeit, eigentlich habe ich zu viele andere wichtige Dinge zu tun. Das heißt, ich glaube, man braucht schon immer wieder Angebote, um es dann leichtfüßig und umsetzbar zu machen. Und wir hatten uns hier im Vorgespräch auch noch aufgeschrieben, das Thema konkrete Feedback-Slots im Kalender, also so, dass das wirklich sich zu blocken, sich dafür eine Regelmäßigkeit zu geben, zumindest als Angebot. Wir haben bei NN zum Beispiel auch für das ganze Team regelmäßig so eine Art Speed-Dating einfach als Angebot im Kalender, wo alle hingehen können, die dann gerade Zeit und Lust haben. Führt natürlich dazu, dass dann so Leute wie ich das prokrastinieren und nur sehr selten hingehen. Ja, aber ich glaube, ja, einfach viele Angebote zu machen und selber immer zu gucken, so, was brauche ich denn, um es von diesem, ich schiebe es immer auf die Zukunft, zu einem, nee, ich nehme es ernst und mache es oft genug.
Was übrigens auch helfen kann, finde ich, um das noch ein bisschen pragmatischer zu machen und auch vielleicht ein bisschen Lust zu wecken, dass man in diese Feedback-Situation geht, ist, sich eine konkrete Frage zu überlegen, zu der man gerne Feedback erhalten möchte. Also, woran würdet ihr merken, dass ich meine Führungsrolle noch besser auslebe? Oder vielleicht auch einfach, hey, ich bin manchmal in Stresssituationen so eine aufbrausende Person, bin manchmal nicht sicher, wie das bei euch ankommt. Könnt ihr mir dazu mal Feedback geben? Mögt ihr die Energie, die da mitgeht, die Klarheit, die Richtung? Oder irritiert euch das? Also wenn ich wirklich mit einer eigenen Frage dann da bin, die ich gerne geklärt haben möchte und auch mein Gegenüber einlade, auch selber eine Frage zu stellen. Also sich zu überlegen, zu welcher Frage möchtest du gerne Feedback haben?
Und das bringt uns ja auch zu der unbequemen Wahrheit, die wahrscheinlich in vielen Organisationen gilt, dass gerade Führungskräfte ja die sind, die meistens am wenigsten Feedback bekommen. Also zumindest von, ich glaube, als Führungskraft kriegt man oft dann eher noch Feedback von den Leuten, die noch über einem stehen, aber meistens nicht so sehr vom Team. Oder ja, wenn vom Team, dann traut sich vielleicht keiner auch mal ein bisschen kritischere Beobachtungen mit reinzupacken. Wir haben es jetzt schon so ein paar Mal geschnitten, aber habt ihr denn noch weitere Tipps, wie ich das sicherstellen kann, dass ich als Führungskraft auch wirklich genug nutzbares Feedback bekomme?
Durch diese Fragen und dann auch meine Reaktion darauf. Also wenn meine Mitarbeitenden dann wirklich das Gefühl haben, ich bin dann eingeschnappt, ich rede nicht mehr mit denen, im schlimmsten Fall gibt es die Kündigung, so, ja, dann wird sich natürlich keine lebendige Feedback-Kultur einstellen und man wird mir auch nicht mehr ehrlich eine Rückmeldung geben. Wenn ich aber in so Situationen wirklich eine Frage habe und dann auch nachfrage und ehrlich verstehen will, wie die Person mich wahrnimmt, ich glaube schon, dass ich dann über Zeit so im Team auch rumspricht, den Frederik, den kann man schon kritisieren, der will das auch hören, der hat keine Lust, dass man ihm Honig um den Bart schmiert und dass dann wirklich diese psychologische Sicherheit im Team auch da ist. Und wenn man das noch ein bisschen strukturierter machen will, dann gibt es ein Format, das nennt sich Heißer Stuhl. Da gehe ich nicht nur als Führungskraft, da kann sich jedes Teammitglied auch draufsetzen mit eben einer konkreten Frage, wie wir sie eben auch schon in den Raum gestellt haben. Und auch da gibt's wieder eine kurze Vorbereitungszeit. 3 bis 5 Leute wissen dann, Sebastian möchte Feedback zu der Frage, wo soll ich mich mehr einbringen und wo soll ich vielleicht mich auch raushalten? Und alle schreiben ihre Gedanken dazu auf und dann geht man einmal in der Runde. Alle sind anwesend, wenn Sebastian das Feedback bekommt und hören eben auch die Versionen von den anderen. Und ich finde, da lernt man auch so schön, das ist meine Wahrnehmung und der andere hat die genau gleiche Situation ganz anders für sich irgendwie interpretiert. Wie spannend. Aber natürlich, für so ein Format brauchst du schon auch einen gewissen Reifegrad in dem Team. Die Sorge ist immer, dass es zu einer totalen Abrechnung kommt. Ich habe jetzt schon bestimmt 80 Mal, ich glaube, das ist wirklich nicht übertrieben, diesen heißen Stuhl in Teams beobachtet und habe noch nie erlebt, dass da eine große Abrechnung passiert ist. Aber sehr häufig, wenn ich dann mit den Führungskräften im Nachgang nochmal spreche, sagen die auch, ja, ich habe wirklich neue Dinge über mich gelernt und das war sehr, sehr hilfreich und ich bin froh, dass ich mich getraut habe, da drauf zu setzen. Und ich kann ja auch über meine Frage steuern, wenn ich jetzt schlecht geschlafen habe und denke, boah, heute bin ich nicht kritikfähig, dann kann ich auch sagen, was sind meine größten Stärken oder was schätzt ihr besonders an mir als Führungskraft?
Ja, ich habe auch das ein paar Mal moderiert und ein paar Mal auch selber auf dem heißen Stuhl gesessen. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass es da zu so einer krassen Abrechnung kam. Also ich habe schon erlebt, dass Leute sich, glaube ich, getraut haben, Sachen zu sagen, die sie nicht in dem One-on-One-Kontext sich getraut haben, durch diese Bestätigung, ach, andere haben es auch beobachtet. Das bringt mich als den Menschen auf dem heißen Stuhl dann in eine Position, wo ich auch sehr viel schlechter sagen kann oder mir selber einreden kann, Mensch, das hat die Person einfach falsch verstanden, sondern dann haben drei Leute jetzt was gesagt, dann nehme ich das auch hoffentlich ein bisschen ernster, als wenn es nur eine macht. Also ich finde das Format wirklich sehr, sehr geeignet. Gibt es noch weitere Hacks und Tipps oder tolle Formate, die ihr hier teilen wollt?
Also ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für eine Kritik oder unangenehm erlebtes Situation, dass man die teilt in solchen Formaten, weil ich sage immer, da wo der Schmerz ist, geht's lang. Also das war ja vorher auch schon da in den Köpfen, ja, und das dann auszusprechen ist, glaube ich, sinnvoll und kann im Zweifel zwar eher was lösen. Und dann muss man aber natürlich auch die Offenheit haben dafür, wenn man jetzt als Führungskraft auf dem Stuhl sitzt, das auch zu hören und erstmal hinzuhören und genau zu verstehen zu wollen und nicht gleich mit der Machtkeule dann um die Ecke zu kommen. Ne? Also diese psychologische Sicherheit, die ist natürlich extrem wichtig, damit so eine Formate gelingen können.
So, und damit sind wir tatsächlich am Ende unserer ersten Folge. Vielen Dank euch beiden. Ich fand es sehr spannend, habe ein paar Sachen mitgenommen und lass uns doch noch mal kurz reflektieren, was ist hängen geblieben, was sind so die paar wichtigsten Erkenntnisse für uns, die wir mitnehmen, vielleicht neue Fragen, die sich ergeben haben. Ja, ich finde, wir haben sehr gut die Basics uns nochmal angeguckt. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Feedback und Leistungsbeurteilung? Ja, auch diese Klassiker, Beobachtung, Interpretation und so weiter. Ich finde, wir haben ja hoffentlich auch zu Nicoles Frage ein paar Impulse gegeben, mit denen sie was anfangen kann. Falls nicht, müssen wir uns nochmal eine neue Frage schicken. Ja, und mich hat sehr gefreut, mit euch beiden in dieses Thema reinzugehen. Und ich finde, man merkt, dass ihr euch damit schon lange viel beschäftigt. Ich weiß nicht, was ihr mitnehmt oder was euer Fazit ist.
Ich würde mich einfach freuen, wenn so ein paar von den Formaten, die wir vorgestellt haben, jetzt dazu führen, dass hier einige das hören und sagen, ja, das klingt jetzt gar nicht so kompliziert. Das können wir einfach mal bei nächsten Team-Meeting vielleicht mal kurz machen oder beim nächsten Offsite. Und dann hoffentlich die Erfahrung machen, dass es nicht wehtut und dass es sehr viel Verbindung schafft und man oft denkt, es ist vielleicht die Beziehung belastet, wenn man auch Kritik äußert. Aber meine Erfahrung ist da wirklich anders, dass das ein Team sehr, sehr stärkt, wenn mal über die kritischen Punkte auch gesprochen wird. Und das ist einfach von meiner Seite eine sehr herzliche Einladung, das zu tun.
Ja, und danach vielleicht Prüfstein, war das eine gute Feedback-Session oder nicht? Vielleicht ist die Prüffrage auch unter anderem, wie fühlt sich unsere psychologische Sicherheit danach an? Ich glaube, es kann dazu beitragen, dass sie sogar steigt.
Ja, wir haben jetzt viel über Feedback gesprochen. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Jetzt wisst ihr ja, wie ihr es gut formuliert und wir freuen uns auch über Kritik. Wir freuen uns, weiß ich nicht, vielleicht auch über Leistungsbeurteilen. Nee, aber das ist ernst gemeint. Wir sind am Anfang mit diesem Podcast. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören, was ihr nützlich fandet, was ihr euch sonst noch wünschen würdet. Ja, und dieser Podcast, der lebt natürlich nur von euren Fragen. Das heißt, bitte, bitte schickt uns weiter wichtige Fragen, die euch in eurer echten Arbeit beschäftigen, weil nur wenn wir die bekommen, können wir hier schöne Folgen draus machen. Und ja, freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr die Folge weiterempfehlt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich hoffe auch, ihr, Elena und Frederik, seid nächstes Mal auch wieder mit mir hier.
Das denke ich schon.
Auf jeden Fall.
Mir hat es Spaß gemacht.
Mir auch. Danke euch.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.